Heute haben wir den ersten Advent, 1. Dezember 2019. Das Jahr ist wieder so schnell vorbeigegangen, es ist kaum zu glauben. Wahrscheinlich ist uns das nicht so wirklich bewusst, aber die Bibel ist ein Buch voller Lieder. Viele Texte der Bibel sind eigentlich im Grundtext in einer Liedform niedergeschrieben. Wir wissen, dass die Psalmen eigentlich Lieder sind. Und wir finden Lieder verschiedener Inhalte sowohl im Alten Testament als auch im Neuen, zu verschiedenen Anlässen und verschiedenen Inhalten. Und heute ist der erste Advent und ich schlage vor, dass wir heute gemeinsam uns ein wunderbares Lied anschauen. Man könnte dieses Lied auch als das Adventslied bezeichnen. Kurz zur Vorgeschichte, im Lukas-Evangelium Kapitel 1, da werden wir uns heute bewegen, lesen wir, dass ein Engel der Maria erscheint und ihr ankündigt, dass sie schwanger werden wird vom Heiligen Geist und ein Kind gebären wird, das Jesus heißen soll. Und nachdem ihr der Engel Gabriel diese Nachricht übermittelt hat, macht sie sich auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth, die schon ziemlich alt ist. Sie lebt im Bergland von Juda. Und als sie dort ankommt, begegnet ihr Elisabeth mit folgenden Worten. Lukas Kapitel 1, die Verse 42 bis 45 als Kontext. Und sie rief mit lauter Stimme und sprach: Gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher wird mir das zuteil, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, so wie der Klang deines Grußes in mein Ohr drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Und glückselig ist, die geglaubt hat, denn es wird erfüllt werden, was ihr vom Herrn gesagt worden ist. Das ist der Kontext und jetzt antwortet die Maria mit einem Lied, mit diesem Lobpreis, das wir in den Versen 46 bis 55 finden und ist auch bekannt in der Theologie als das Magnificat der Maria, der Lobpreis. Es gibt unzählige Stücke, Kompositionen, die zu diesem Thema verfasst wurden. Also es gibt so viele Komponisten, die dieses Thema aufgegriffen haben und sich dazu Gedanken gemacht haben und das vertont haben. Und ich würde das gerne mit euch zusammen lesen und dann auf den Inhalt etwas näher eingehen. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hungrige sättigt er mit Gütern, und Reiche schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und kehrte wieder in ihr Haus zurück. Dieser Abschnitt der Bibel hat schon viele Christen beschäftigt, wie ich schon gesagt habe, und sie haben ihn ganz unterschiedlich gedeutet. Er wurde auch leider auch oft missbraucht in so eine Richtung der feministischen Theologie. Da will ich gar nicht drauf eingehen. Eine Person möchte ich nennen, die hat mit diesem Text ziemlich viel Unheil angerichtet. Und zwar, im Zuge der Reformation gab es einen Theologen, der hieß Thomas Münzer, und hat die Reformation so verstanden, dass man sie mit Waffengewalt durchsetzen soll. Hat dann das Volk dazu aufgerufen, sich gegen die Mächtigen, gegen die Herrscher, die Grundherren aufzulehnen, gegen ihre Herren und eben sich das zu nehmen, was den armen Bauern zugesteht. Und das ist natürlich auf fruchtbaren Boden gefallen. Und so kam es zu den sogenannten Bauernkriegen in den Jahren 1524, 25. Luther hat das aufs Schärfste verurteilt und hat das Volk gewarnt von diesen Handlungen. Es kam zu vielen Toten. Es gab viel Gewalt deswegen. Und Thomas Müntzer selbst ein Theologe, ist auch im Zuge dieser ganzen Aktion auch ums Leben gekommen. Er wurde zur Rechenschaft gezogen. Aber heute soll es nicht um Thomas Müntzer gehen. Wir glauben eben nicht, dass es hier darum geht, eine Revolution anzustiften, sondern hier in diesem Text wird Heilsgeschichte präsentiert. Und da wollen wir ein bisschen genauer drauf eingehen. Wir wollen uns auch anschauen, was wir von Maria lernen können. Man kann dieses Lied in drei Strophen einteilen. Und zwar die erste Strophe wäre dann ungefähr Vers 46 bis 48, 49. Und dann die zweite Strophe 49 bis 52 und die dritte Strophe Vers 53 bis 56. In der ersten Strophe geht es um die persönliche Erfahrung der Gnade Gottes. In der zweiten Strophe geht es mehr um die Allmacht Gottes, die er zeigt. Und in der dritten Strophe steht mehr so die Treue Gottes gegenüber seinem Volk im Mittelpunkt. Kommen wir zu der ersten Strophe. Im Vers 46 lesen wir diesen schönen Ausdruck, meine Seele erhebt den Herrn. Ihr seht ihn hier vorne eingeblendet. Und diese Redeweise, diese Sprache ist typisch für das Alte Testament. Dieses Gebet der Maria hat starke Ähnlichkeit zu einem anderen Gebet. Vielleicht fällt euch das auch auf. Kennt ihr ein anderes Gebet im Alten Testament jetzt, das so ähnlich aufgebaut ist? Könnt ihr einfach reinrufen. Richtig, es geht um das Gebet der Hanna. Wir finden das in 1. Samuel 2 und das fängt so an. Mein Herz freut sich in dem Herrn. Hannas Gebet war ja so ein Triumph darüber, dass Gott ihr Flehen erhört hat und ihr das Kind geschenkt hat und ihre Schmach hinweggenommen hat. Und Maria kennt diese ganzen Psalmen und Lieder und man spürt das so, dass sie sich immer wieder Stücke herausnimmt aus den biblischen Schriften und ihr eigenes Lied sozusagen komponiert. Sie hat sicherlich auch den Psalm 34 von David gelesen, wo es dann heißt, meine Seele rühme sich des Herrn, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Erhebt mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Ja, wir sehen hier, dass Maria mit den Schriften vertraut war. Und wir können daraus eben schließen, dass sie in der Bibel zu Hause war. Ja? Sie lebte mit der Bibel und schöpfte daraus Kraft. Das war ihr persönlicher innerer Antrieb. Und sie nutzte diese Psalmen, um zu beten. Und für Maria waren das eben keine auswendig gelernten Gebete, ja, dass man sie einfach runterleiert, sondern wir sehen auch an diesem Lied, dass daraus was Persönliches entstanden ist. Sie hat nicht einfach nur ein Gebet runtergesprochen, sondern sie hat diese Verse bewegt und etwas Neues ist dabei zustande gekommen, getrieben vom Heiligen Geist. Wir spüren hier, dass ihr Inneres mitschwingt, ihr Herz, ihre Seele, ja. Sie spricht davon, meine Seele erhebt den Herrn. Also ihr Geist, ihr Denken und ihr Empfinden sind voll dabei. Und oft ist es ja so, ich kenne es zumindest von mir, dass wir so ein Lippenbekenntnis von uns geben. Und das sollte es eben nicht sein, sondern dass unser ganzes Sein, unsere Persönlichkeit voll dabei sind, wenn wir beten. Jesus sagt in Lukas 6, 45, da erwähnt er diesen Gedanken, dass wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ja? Und ich glaube, das ist bei Maria hier der Fall. Und da können wir es auch als Anwendung für uns nehmen, dass wir mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele beten sollen. Und dass unser Gebet wirklich authentisch sein soll und nicht irgendetwas auswendig Gelerntes. Wenn wir in den Vers 46 nochmal hineinschauen, sehen wir auch, dass es hier in diesem Gebet der Maria ganz und allein um den Herrn gehen soll. Wir finden das sofort im ersten Vers, meine Seele erhebt wen? Den Herrn. Ja, also ist ganz klar, wer hier im Mittelpunkt dieses Lobes stehen soll. Ja, er ist es würdig, gelobt und geehrt zu werden. Er ist der Herr. Und die Frage ist, warum ist Maria jetzt so hoch erfreut? Und die Antwort finden wir dazu in den folgenden Versen, in den Versen 47 bis 49. Wir lesen, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Und das ist eine wichtige Aussage, dass Gott hier der Retter ist. Wir stehen hier so irgendwie zwischen, so auf der Schwelle zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund, ja, Altes Testament, und jetzt kommt Maria und jetzt bald soll Jesus geboren werden. Und sie redet hier schon von der Rettung. Natürlich interessant jetzt zu verstehen, wie versteht sie das Konzept Rettung? Kann ich jetzt noch nicht so genau sagen, aber sie glaubt an denjenigen, der kommen soll. Aber sie glaubt auch an Gott und hat auch schon eine Beziehung zu Gott, dem Vater, eine persönliche, eine lebendige Beziehung, und sie jubelt, ja, ihr Geist freut sich über Gott. Von tiefer göttlicher Freude erfüllt ist ja nur derjenige, der diese Botschaft, die er hört, auch glaubt. Ja, man freut sich nicht über etwas, wenn man es nicht glaubt. Und das ist auch ein wichtiger Aspekt, der hier zum Tragen kommt. Denn wir haben im Vers 45 ja schon gelesen, aus dem Kontext, wo Elisabeth sagt, glücklich ist der, der glaubt. Glückselig ist die, die geglaubt hat. Ja? Also hier bestätigt Elisabeth noch einmal, ja, dass Maria auf dem richtigen Weg ist und dass es richtig war, dass sie das, was ihr der Engel gesagt hat, einfach so für die Wahrheit, als Wahrheit angenommen hat. Und deswegen ist ihre Freude vollkommen. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass dieser Vers oder dieser Ausdruck freuen auch mit jubeln übersetzt werden kann. Und da weisen auch viele andere Ausleger darauf hin, nämlich, dass dieses Jubeln eigentlich eine so eine fortdauernde Tatsache ist. Also ist damit eine endzeitliche Freude gemeint. Also dieser Ausdruck ist nicht nur auf einen bestimmten Moment gemünzt, sondern ist umfassend zu verstehen. Und damit meint Maria eben auch, dass Gott Tatsachen schafft, dass Gott regiert, dass Gott Dinge zur Vollendung bringt und dass sich Prophetien und Ankündigungen Gottes vollkommen erfüllen. Und wir sehen auch wieder hier, dass hier eigentlich Gott allein die Ehre zukommen soll. Wir können auch für uns da hier nehmen, dass wir dass die Freude am Wort Gottes und daran, dass Gott sein Wort erfüllt, für uns auch eine Quelle der Freude ist. Das soll uns froh machen. Mein Geist freut sich. Was wir auch aus diesem Vers nehmen können, ist auch, dass wir hier gar keinen Platz für eine Marienanbetung im katholischen Sinne finden. Denn Maria war nicht sündlos. Wir sehen hier, sie sagt, dass Gott ihr Retter ist. Ich denke, das ist für uns klar, aber trotzdem ist es manchmal ganz hilfreich, auf solche Dinge hinzuweisen. Ja, sie hätte nicht von ihrem Retter gesprochen, wenn sie sündlos wäre und keine Vergebung bräuchte. Ja, sie ist uns ein Vorbild im Glauben, aber sie soll nicht das Ziel unserer Gebete sein. Sie selbst sieht sich als Sünderin, die der Vergebung und der Gnade bedarf. Maria rühmt Gott für weitere Dinge. Wir lesen hier im Vers 48, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Man könnte auch anders übersetzen mit, dass er seine Aufmerksamkeit zugewendet hat. Und diese Niedrigkeit der Magd, diese Niedrigkeit, die selbst möchte sich in einer demütigen, bescheidenen Haltung abhängig von Gott sehen. Ich denke, das war auch eine der Eigenschaften, die Gott so wohlgefällig war, dass er sie erwählt hat und ja, dass er sie ausgesucht hat, um dieses Werk, um diese Aufgabe auszuführen und Jesus auf die Welt zu bringen, die Mutter Gottes sozusagen. Diese Niedrigkeit ist aber nicht gleichzusetzen mit einer Erniedrigung oder Demütigung. Es geht hier nicht um eine gewisse Armut oder eine Bedrückung. Nein, die Niedrigkeit zeigt sich darin, dass Maria einen demütigen Glauben hat. Und in dieser demütigen Haltung erlebt sie eine besondere Zuwendung Gottes, diese Barmherzigkeit und dieses Vorrecht, Jesu Mutter zu sein. Es ist ja schon eine sehr ungewöhnliche Geschichte. Ich glaube, sie würde auf uns anders wirken, wenn wir sie zum ersten Mal hören würden. Aber wir haben sie schon so oft gehört, dass uns das kaum irgendwie bewegt. In 1. Samuel, Kapitel 16, Vers 7, da sagt Gott, der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und Gott hat diese einfache Magd ausgesucht für sein Werk. Wir sehen, dass Gott diese Herzenshaltung der Maria wohlgefällig war. Denn sie wird letztendlich doch für ihre Demut erhöht. Ja? Wer sich demütigt, der wird erhöht werden, lesen wir auch im Neuen Testament, ja, den Gedanken. Denn sie sagt, denn von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Einerseits ist sie in einer demütigen Haltung und sagt aber, Gott wird, oder mein Name wird groß werden, weil Gott das in mir bewirkt. Und das ist eine prophetische Ankündigung. Ist euch das aufgefallen schon, dass sich diese Erfüllung, diese Aussage schon sehr bald erfüllt hat? Da gibt es eine Stelle, später als Jesus schon auf der Welt ist, in Lukas Kapitel 11, Vers 27, da lesen wir, es geschah aber, als Jesus dies redete, da erhob eine Frau aus der Volksmenge die Stimme und sprach zu ihm, glückselig ist der Leib, der dich getragen hat und die Brüste, die du gesogen hast. Man spürt hier so richtig den Überschwang und die Freude dieser Frau über die Worte Jesu, dass sie sagt, glücklich ist die Frau, die dich auf die Welt gebracht hat. Ja, also wir sehen hier auch, dass sich das Wort der Maria als prophetisch erwiesen hat. Also es war vom Heiligen Geist gewirkt, was die Maria hier gesagt hat. Nochmals zu dem Punkt der Niedrigkeit. Ich muss auch an eine Stelle denken, die mir da in den Sinn gekommen ist, nämlich in 1. Korinther 1, 28. Da lesen wir, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Mir geht es hier weniger um den Kontext, sondern um das Prinzip Gottes, was wir sehr oft finden im Neuen und auch im Alten Testament, dass Gott unscheinbare Persönlichkeiten erwählt. Gott nimmt sich das Volk Israel, es ist ein kleines Volk, es ist nicht bedeutend, es hat keine besondere Geschichte und macht daraus etwas Großes. Ja, das ist eben hier auch der Fall. Gott erwählt dieses einfache, zwar verlobte, aber nicht verheiratete Mädchen aus der Provinz, nicht aus Jerusalem, um Weltgeschichte zu schreiben. Sie wird den gebären, der ihr selbst Rettung bringen wird. Sie wird den gebären, an dem die Zeit gemessen wird. Danach wird man irgendwann sagen, nach und vor Christus. Sie hat wirklich Weltgeschichte geschrieben. Stellt euch diese Szene nun vor, die wir eigentlich gerade betrachten, bildlich. Jetzt kommt diese Maria, diese unverheiratete Frau, sie ist schwanger vom Heiligen Geist, in Gesellschaft mit dieser, kommt jetzt zu dieser betagten, alten, schwangeren Elisabeth, die bestimmt viel Schmach erlebt hat in ihrem Leben, weil damals der Reichtum sich ausdrückte, unter anderem in der Kinderzahl. Und wenn jemand keine Kinder hatte, dann war das eine Schande. Und man wurde darüber deswegen auch ausgelacht und dann wurde über diese Frauen auch gesprochen. Und jetzt, diese zwei, die ist nicht verheiratet und schwanger, und da ist diese alte Frau, die eigentlich gar keine Kinder kriegen kann, ist auch schwanger und treffen sich und da entsteht so eine merkwürdige Situation, wie man sie nur in der Bibel finden kann. Und dann kommen da solche wunderbaren Aussagen über Gottes Handeln, die einfach nur zum Staunen sind. Ich finde diese Situation so außergewöhnlich und spricht einfach dafür, wie Gott wirkt. Gott braucht keine gesunden Menschen. Gott macht gesund. Oder Gott gibt dann Fruchtbarkeit, wenn er es eben für richtig hält. Ja, das ist irgendwie ein ziemlich interessanter Gedanke. Gott bricht hier so irgendwie die Konvention. Niemand würde sagen, dass es richtig ist, wenn eine alte Frau schwanger wird. Niemand würde sagen, dass es richtig ist, wenn eine unverheiratete Frau schwanger ist. Aber Gott tut es. Und er hat seine eigenen Ziele und seine eigenen Gedanken. Und seine Gedanken sind so viel höher als unsere eigenen. Er braucht das Schwache, das Niedrige, um Gewaltiges zu tun. Das ist unser Gott. Und diese Maria sagt, dass sie die Magd Gottes ist. Das lesen wir. Er hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd. Maria persönlich hält sich nicht für wichtig. Aber sie ist glücklich, dass Gott sie gebraucht. Und sie sieht sich ganz in der Abhängigkeit von Gott. Und auch in 1. Petrus 5 lesen wir, dass Gott den Demütigen Gnade schenkt. Und das kann, glaube ich, Maria ganz gut bezeugen. Und wir können daraus für uns als Anwendung nehmen, dass diese demütige Haltung und diese Abhängigkeit von Gott in unserem Leben Großes bewirkt. Weil da fängt Gott an zu wirken. Ja, wenn wir Gott widerstehen oder unsere eigenen Dinge durchsetzen, dann hat Gott weniger Raum in unserem Leben. Natürlich kann er auch über Biegen und Brechen etwas tun. Gott kann alles. Aber ich glaube, dass wir Gott diesen Raum in unserem Herzen machen können durch diese demütige Haltung. Wir sehen aber auch, dass hier wieder für diese Marienanbetung überhaupt kein Platz ist. Maria selbst stellt sich ganz bewusst in die Abhängigkeit Gottes und sagt, Gott ist derjenige, der im Mittelpunkt steht und um den es heute geht. Wir kommen nun zum zweiten Teil, zur zweiten Strophe dieses Lobliedes. Es geht hier um die Allmacht Gottes, die Verse 49 bis 52. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Maria bezeugt hier, dass Gott große Dinge in ihrem Leben schon getan hat. Also nicht nur jetzt, wo dieses besondere Werk geschehen ist. Ja, große Dinge hat er getan. Wie sieht's mit uns aus? Können wir das von uns auch selbst sagen, dass Gott in unserem Leben große Dinge tut? So als Gedanke. Wir sehen aber auch hier, dass dieses Nachdenken über Gottes Wirken in ihrem Leben etwas bewirkt. Und zwar, sie kommt in eine Haltung der Ehrfurcht und Anbetung. Wir können hier in diesem Text sehr viel über Anbetung lernen. Schon die Gläubigen des Alten Testamentes staunten über die Wundertaten Gottes. Gott fordert auch diesen Ruhm und diese Ehre für sich ein. Wir lesen zum Beispiel in 5. Mose Kapitel 10, ab Vers 20, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Ihm sollst du dienen, ihm sollst du anhängen und bei seinem Namen schwören. Vers 21 im Fokus, er ist dein Ruhm und er ist dein Gott, der bei dir diese großen und furchtgebietenden Dinge getan hat, die deine Augen gesehen haben. Und Maria ist wirklich in dieser Haltung, sie staunt, wie dieser heilige, gerechte Gott, der Allmächtige, der Schöpfer des Universums, sich ihr, dieser kleinen, unbedeutenden Frau, zuwendet. Nimm für dich als Anwendung aus diesem Vers, staune über Gottes Wunder in deinem Leben und preise ihn dafür, so wie die Maria es hier auch tut. In Vers 50 lesen wir, seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Wenn wir einen Blick ins Alte Testament werfen, wird uns schnell klar, dass diese Aussage völlig gerechtfertigt ist. Wie oft hat Israel, das Volk Gottes, die Gebote Gottes übertreten? Und wie oft war Gott dann immer wieder gnädig? Wir lesen, das sind so viele Geschichten, dass man anfängt, irgendwann so über das Volk verächtlich zu denken und sagt, was ist das für Versager? Aber wir lesen im Neuen Testament, das sind Bilder für uns, an denen wir lernen sollen. Wir sind keinen Deut besser. Wir können da eben sehen, dass Gott wirklich barmherzig ist. Und Gott stellt sich selbst als ein barmherziger Gott vor. Er schreibt sich diese Eigenschaft selbst zu. Nicht nur, dass wir sagen, ja, er ist barmherzig, sondern in 2. Mose 34,6, da stellt sich Gott vor und sagt, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. So viel dazu, dass Gott, der Gott des Alten Testaments, unbarmherzig und hart und schrecklich ist. Ja, also wir sehen immer wieder auch diesen Aspekt im Alten Testament, dass Gott ein barmherziger Gott ist. Auch Jörg hat in seiner Predigt mal erwähnt, dass wir im Alten Testament diesen Gedanken eben finden, also da, wo Mose für das Volk bittet, da lässt sich Gott erweichen. Ja, also Gott ist barmherzig, auch wenn er in diesem Moment am liebsten dieses Volk vernichten würde und aus Mose ein neues Volk entstehen lassen könnte. Ja, also Gott ist wirklich barmherzig und geduldig, unheimlich geduldig. Und doch ist diese Aussage eingeschränkt durch eine wichtige Aussage, einen kleinen Nebensatz. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Diese Gottesfurcht ist etwas, was Maria hier auszeichnet. Sie fürchtet Gott, sie achtet seine Gebote und liebt ihn. Wir finden jetzt in den weiteren Versen einen neuen Aspekt, nämlich dass Gottes Allmacht sich im Gericht zeigt, in den Versen 51 und 52. Er tut Mächtiges mit seinem Arm, er zerstreut, die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen. Hier wird betont, dass Gottes richtende Hand gerecht ist. Wir finden diese Wortwahl auch schon bei Mose und in den Psalmen immer wieder, wo Gottes mächtiger Arm betont wird und seine Machttaten. Dieser Arm steht für das rechtzeitige Eingreifen Gottes. Und wir sehen auch zum Beispiel bei dem Turmbau von Babel, dass Gott diese Weisheit, dass Gott diese Weisheit der Menschen, der Hochmütigen zunichte macht. Ihr Plan, diesen Turm zu bauen, hat er vereitelt, weil dieser Gedanke, diese Idee, dieses Ansinnen selbstsüchtig und gottlos waren. Und er denkt nur an den Pharao, der sich Israel in den Weg stellt, als es schon unterwegs ist in der Wüste, und er will diesen Auszug nochmal nachträglich rückgängig machen. Ja, und er und seine Heeresmacht sind dann jämmerlich im Meer ertrunken, weil sie sich mit dem Gott Israels angelegt haben. Und da muss man auch an den Psalm 1 denken. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Wir müssen einfach feststellen, dass alle Feinde Gottes, die diese Welt gesehen hat, fallen mussten oder von Gott gefällt wurden. Das, was Maria hier sagt, das ist die Wahrheit. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Wir lesen auch im Psalm 147, dass Gott die Gottlosen bis zur Erde erniedrigt. Ein harter Vers, aber auch eigentlich nur das, was wahr ist. Denken nur an diesen vermessenen Nebukadnezar, den Gott richtet, indem er ihm diese Zeit gibt, wo er dann jahrelang draußen auf den Feldern ist und dem dann die Haare wachsen und die Fingernägel, dass das so fast wie Klauen werden und dass er so fast nicht menschenähnlich da sich verhält und da in der Natur unterwegs ist wie ein Tier. Gott hat ihn dahin gegeben und hat auch seine Macht von ihm genommen. Wir sehen, dass das sich in seinem Leben gezeigt hat. Gott hat ihn gedemütigt. Oder denken wir an Belsazar, der ja so vermessen war und aus den Gefäßen des Tempels getrunken hat mit seinen Mächtigen. Und was ist daraus geworden? Noch in der gleichen Nacht musste er sterben. Er stößt wirklich die Mächtigen von ihren Thronen. Er tut es wirklich. Kommen wir jetzt zu einem schöneren Punkt, und zwar zur dritten Strophe ab Vers 53. Hungrige sättigt er mit Gütern und Reiche schickt er leer fort. Welcher Hunger ist hier gemeint? Ein Reicher kann sich ja etwas kaufen, wenn er Hunger hat. Wer sind diese Reichen, die leer fortgehen? Also wir sehen auch hier, dass es hier vordergründig eigentlich um geistlichen Hunger gehen soll. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 107, Vers 9, denn er hat die dürstige Seele getränkt und die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Das heißt, derjenige, der Gottlose, der verliert. Er geht leer aus, weil er diese Speise, die Gott ihm schenkt, im Wort Gottes nicht hat. Diese Seele bleibt durstig und hungrig. Das ist eine Tatsache für unsere Welt. Und Gott, auch das haben der Psalmist auch schon damals erkannt und auch Maria, dass Gott satt macht, unsere Seele. Und wir leben noch in einer Zeit, wo wir zwar so viel Angebot haben, ich sage nur Black Friday, das ist ja wirklich ein Massenphänomen, um es mal aktuell Bezüge herzustellen, wo ich mir einfach nur, ich habe mich da so ein bisschen durchgeklickt durch diese ganzen Angebote und habe mir gedacht, das sind alles Sachen, die ich nicht brauche. Ja? Aber was die Welt uns anbietet, oder? Was wir alles da haben, ja? Also man kann kaufen, kaufen, kaufen und die Warenhäuser sind nicht leer, ne? Das ist nicht wie im Sozialismus. Dann war dann irgendwas leer und dann musste man wieder warten. Das ist nicht wie in der DDR. Wir haben wirklich heute so einen enormen materiellen Reichtum und auch ein enormes Angebot. Aber es macht die Seele nicht satt. Und deswegen machen wir ja auch solche Veranstaltungen wie das Singen der Mountain Spring Singers oder Adventsingen in verschiedenen Gemeinden, um Gott wieder in den Mittelpunkt zu stellen, um die Botschaft den Menschen, die wir einladen, hoffentlich nicht nur Christen, unseresgleichen, sondern auch Menschen eben, die diese geistliche Speise noch nicht haben. Ich habe auch jetzt auch einige von meinen Kollegen vom Seminar eingeladen, auch Muslime, hoffe, dass sie kommen und das Evangelium auch hören in den Texten. In Vers 54 lesen wir, er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. 400 Jahre lang hat Gott zu seinem Volk nicht gesprochen, zumindest nicht durch die Propheten. Er hat sich so, wie man könnte sagen, bildlich in Schweigen gehüllt. Und es war wenig Offenbarung im Volk, aber jetzt antwortet er. Maria denkt hier bestimmt auch an die bevorstehende Geburt des Messias und an die Zukunft ihres Volkes. Warum nimmt sich Gott seines Volkes an? Hier steht es, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Nicht, weil das Volk jetzt viel besser geworden ist, 400 Jahre Zeit gehabt, sich zu bessern und sich mal endlich Gedanken gemacht hat und gesagt, ja, wir müssen jetzt ganz viel beten und viel opfern. Nein, wir lesen so immer wieder diesen Gedanken, dass der Grund für die Fürsorge Gottes allein in der Treue Gottes liegt und nicht im Verdienst des Volkes. Auch im Neuen Testament lesen wir in Epheser 2, Vers 5, aus Gnade seid ihr errettet. Hier kommt wieder dieser Gedanke, dass das nicht uns selbst zuzuschreiben ist. Ich komme schon zum letzten Vers, wo Maria sagt, also er nimmt sich an, wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Gott erfüllt hier eben seine Verheißungen, und zwar ganz. Diese Verheißungen fingen schon bei Abraham an und wir finden sie auch bei David. Es gab verschiedene Verheißungen, es waren gewaltige Zusagen. Und mir ist klar, dass diese Verheißungen unterschiedlich interpretiert werden. Verstehe ich sie so, wie ich es immer gelernt habe, dass sie nicht zeitlich begrenzt sind, weil es im Grundtext so heißt, in den Äon hinein. Also wörtlich steht da, in den Äon, heißt also auf ewig. Ich kann aber auch nicht genau sagen, was jetzt damit gemeint ist. Vor allem ist es schwierig, das zu deuten, was, wenn man das in Bezug auf das Land, auf diese Segen des Landes, die Verheißung des Besitzes, wenn man da genauer hinschaut, ist das Land, was Gott Israel verheißen hat, immer noch nicht das von der Fläche her. Eigentlich müsste es noch mehr sein. Also eigentlich ist dann das sind gewaltige Zusagen. Ne? Und da, wie das jetzt genau aussehen wird, auch in der Zukunft, ist mir auch nicht ganz klar. Aber man kann eigentlich sagen, dass der Äon die gesamte irdische Geschichte, die diese Welt erleben wird, umfasst. Maria kennt diese Verheißung und sie weiß, dass der Messias kommen wird. Er wird von einer Jungfrau geboren werden, also von ihr selbst, und er wird sein Volk sammeln. Das lesen wir auch. Wir sehen hier auch, dass Maria diese Bibelstellen, diese Verheißung Gottes einordnen kann. Sie versteht sie zu einem gewissen Maß und hat hier so eine geistliche Reife dafür, dass sie auch noch jung ist. Ist das schon beachtlich? Und das widerspricht auch dem damaligen Denken der Rabbiner, die gesagt haben, dass Frauen keine geistliche Erkenntnis haben können oder keine nennenswerte. Ja, wir haben auch dort leider eine ziemlich frauenfeindliche Gesellschaft gehabt. Die Bibel ist hier eigentlich, würde ich sagen, sehr fortschrittlich in dem. Ja, also die Bibel war fortschrittlicher als die Schriftgelehrten damals. Und die Bibel ist auch nicht frauenfeindlich, weil wenn die Bibel frauenfeindlich wäre, würden keine Loblieder von Frauen in der Bibel stehen. Ja, wenn wir allein nur an Hannas Gebet denken, ja. Wir finden wichtige Personen, so wie Deborah. Wir finden dieses Lied von Maria. Ganze 10 Verse sind da gewidmet, aus denen wir auch viel nehmen können. Also wir sehen einfach, dass geistliche Erkenntnis nicht abhängig vom Geschlecht ist. Gott hatte verheißen, dem Abraham, dass er segnen wird, die ihn segnen und verfluchen, die ihn verfluchen, und dass in ihm alle Geschlechter der Erde gesegnet werden sollen. Wir sehen hier, dass diese Verheißung jetzt sich erfüllt. Und die Freude und das Verständnis, was hier gerade passiert, also dieses heilsgeschichtliche Geschehen, das öffnet sich so vor Maria wie so ein Panorama, und sie begreift, dass Gott hier gerade Gewaltiges tut. Und das ist auch der Grund, warum Maria zu diesem Lob hingerissen wird, angetrieben vom Heiligen Geist. Ich komme jetzt zum Schluss. Was lernen wir alles aus diesem Lobpreis der Maria? Der echte Glaube einer aufrichtigen Frau, das sehen wir hier bei Maria, und sie ist eine von vielen alttestamentlichen gläubigen Frauen, die ein Vorbild sind. Vorbilder des Glaubens. Die Maria kannte die biblischen Schriften gut und schöpfte daraus. Und daraus, aus ihrem Wissen und aus ihrer Beziehung zu Gott, ist echter Lobpreis entstanden. Der Lobpreis stellt nämlich Gott und sein Wirken in den Mittelpunkt. Nicht so sehr das Gefühl, sondern wie wir auch wie hier sehen. Die Seele ist involviert. Die Seele erhebt den Herrn. Der Geist freut sich über Gott. Ja, also das ist hier auch bewusst betont. Und diese Gottesverheißungen, die machen sie glücklich, weil sie glaubt. Wir sehen hier wahre Anbetung im Geist und in der Wahrheit, so wie wir es im Neuen Testament finden. Wir können von ihr lernen, von ganzem Herzen zu beten, mit einer ganzen Persönlichkeit, dass wir wegkommen von diesen ritualisierten Gesprächen, von Floskeln und dass unsere Gebete immer was Persönliches sein sollen. Wir sehen, dass Gott in Marias Leben etwas Großes gewirkt hat, weil sie in einer demütigen Haltung war und sich bewusst von Gott abhängig gemacht hat. Und dieses Ganze, dieses Staunen über Gottes Wunder, sollte für uns Anlass sein, nicht nur, dass wir jetzt in der Bibel das sehen, sondern auch in unserem persönlichen Leben, dass wir ihn dafür groß machen. Maria ist also in der Lage, diesen Blick Gottes einzunehmen und sein Handeln zu erkennen. Ja? Wir sollen also auch darüber nachdenken, was Gott in unserem Leben gewirkt hat, und Gott darin erkennen und ihn preisen für sein Handeln. Heute ist der 1. Dezember, der Beginn der Adventszeit. Ich wünsche euch allen eine gesegnete Adventszeit, in der ihr wie Maria Zeit habt, die Bibel zu erforschen, darin zu schöpfen, diese Zusagen Gottes nochmal neu zu entdecken und gestärkt zu werden im Glauben. Dass ihr auch wie Maria, und ich schließe mich persönlich ein, Freude empfindet, dass wir Freude empfinden über die Verheißung Gottes, dass wir Zeit haben, um über Gottes Heilsplan zu staunen, dass er für uns nicht mehr so gewohnt ist, sondern was Besonderes, dass wir Zeit haben für den Lobpreis und die Anbetung und dass wir jubeln, und zwar, wie ich schon erwähnt habe, im endzeitlichen Sinne, dass Gott diese Dinge, die er angekündigt hat, umgesetzt hat, hundertprozentig, dass er sie zur Vollendung bringt und dass er auch weiterhin es genauso tun wird, dass er die Geschichte zu Ende schreiben wird nach seinem Plan. Amen.